Guten Tag und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der Investor Partners GmbH zum Thema Reform der Einlagensicherung privater Banken, Perspektiven für institutionelle Investoren. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Oliver Faulstich, den Moderator dieser Konferenz.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Oliver Faulstich und ich darf Sie recht herzlich im Namen von Investor Partners zu dem sehr, sehr kurzfristig organisierten Informationscall in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Beratungsunternehmen Independent Credit View aus Zürich zum Thema Bankenverband plant Reform des freiwilligen Einlagensicherungsfonds grüßen. Zuallererst muss ich Sie wieder auf folgenden organisatorischen Sachverhalt hinweisen. Durch den zeitlich sehr überschaubaren Vorlauf für den heutigen Call sind wir von vielen Kunden im Verlauf des heutigen Montags doch noch kontaktiert worden, aber mit dem Hinweis, dass sie die Teilnahme leider nicht terminlich darstellen können. Und gleichzeitig haben einige die Bitte ausgesprochen, ob wir nicht den heutigen Call aufzeichnen lassen können und dass sie dann im Nachgang via Download-Link als Recording-File diesen dann noch abrufen können. Diesem Wunsch sind wir natürlich sehr gerne nachgekommen. Allerdings muss ich als Stellvertreter für den Auftraggeber Ihnen an dieser Stelle das explizit gesetzlich nochmal auf dieses Thema hinweisen. Ich hoffe jedoch nicht, dass diese Tatsache Sie davon abhält, viele wichtige Fragen im Nachgang zu den Ausführungen von uns zu stellen. Sie, das heutige Auditorium, stellen Vertreter deutscher institutioneller Investoren dar. Und wenn wir dort von deutschen institutionellen Investoren sprechen, dann hört sich das immer so homogen an. Aber Sie wissen natürlich, dass im Grunde aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen, egal ob man aus dem VAG-Bereich kommt oder aus dem SGB-Bereich, doch das Tagesgeschäft eines Einzelnen sehr heterogen machen lassen. Nichtsdestotrotz ist das Thema von Einlagen, gerade Einlagen aus dem privaten Bankenbereich und jetzt ganz explizit mal das Thema Einlagen bei Sparkassen, aber auch bei genossenschaftlichen Instituten außen vor gelassen, ein sehr wichtiger Baustein im Rahmen ihrer Anlagestruktur. Und da war das Thema der Einlagensicherung oder der freiwilligen Einlagensicherung des privaten Bankenverbandes natürlich immer sehr, sehr wichtig. Wir haben ja schon Anfang 2015 eine Veränderung erfahren, dass man stepweise bis 2025 die Höhe der freiwilligen Einlagensicherung zurückfährt. Umso überraschender kam womöglich in der letzten Woche eine Ankündigung, dass eine deutlich weitergehende Reform nun vor der Haustür steht. Ob das jetzt wirklich überraschend passiert ist, das mag jetzt jeder Einzelne für sich entscheiden. Für uns von Investor Partners war es aber auf jeden Fall wichtig, diesen Sachverhalt kurzfristig aufzunehmen und unserem Namen auch gerecht zu werden, Investor Partner, und haben dort auch schnell den Kontakt gesucht mit einem strategischen Partner, mit dem unabhängigen Beratungsunternehmen Independent Credit View, sicherlich vielleicht einigen von Ihnen schon ein Begriff, aus Zürich. Und wir haben übers Wochenende überlegt, dort schnell doch einen heutigen Call aufzusetzen, um dieses Thema einfach mit den Möglichkeiten und mit den feststehenden Themen, die man im Moment dort definieren kann, Ihnen nochmal letztendlich auch mit an die Hand zu geben. Wir sind uns sicherlich darüber im Klaren, dass heute noch nicht final konkret der Fahrplan definiert werden kann, aber das, was der Bankenverband in der letzten Woche dort kommuniziert hat, in Form des Pressegespräches vom Michael Kemmer, ist eigentlich schon sehr aussagekräftig und ich glaube, darauf kann man auch schon mal sich beziehen. So stellt sich natürlich für Sie jetzt die Fragen, was ist letztendlich dann auch das für ein Output und was hat das für eine Auswirkung auf mein Tagesgeschäft? Muss ich gegebenenfalls Anlagerichtlinien verändern? Gibt es gegebenenfalls Bestandsschutz auf getätigte Geschäfte? All diese Fragen können wir sicherlich heute im Rahmen des Calls aufnehmen und dafür soll er auch dienen. Genügend der Vorworte von meiner Seite. Ich würde jetzt gerne an die beiden Vertreter von Independent Credit View aus Zürich übergeben. Das ist einmal Herr Versondert und Herr Dornkroff. Und von daher würde ich jetzt einfach schon mal direkt an die Kollegen übergeben. Bitte sehr.
Herr Faulstich, herzlichen Dank. Ich begrüße Sie auch von Seiten der Independent Credit View. Mein Name ist Guido Versondert und mein Kollege Dornkroff werden Sie heute im Laufe dieses Gesprächs durch den aktuellen Stand, die regulatorische Einordnung und die Perspektiven und Chancen, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, durchführen. Einige ganz wenige Worte zu Independent Credit View. Wir sind ein schweizerisches Beratungsunternehmen und wenn Sie den schweizerdeutschen Akzent jetzt vermissen, den Sie bei Herrn Dorsenkopf von mir nicht finden werden, dann können wir Sie trösten. Wir sind sozusagen die beiden einzigen Gastarbeiter hier. Wir beraten institutionelle Anleger in der Schweiz, in Liechtenstein, in Deutschland im Bereich der fundamentalen Kreditanalyse, der Relative Value Analyse. Typischerweise, wenn es um die Frage geht, Primärmarkt- oder Sekundärmarktangebote von Anleihen, aber auch von Schuldscheindarlehen und dergleichen. Und letztendlich kommen unsere Kunden mit Fixed-Income-Produkten aller Art auf uns zu, von denen sie meinen, dass wir ihnen da vertrauensvoll eine Kreditmeinung zu formulieren können. Uns unterscheidet, dass wir ausschließlich von den Investoren bezahlt werden, also nicht von den Schuldnern. Wir haben insofern auch keinerlei Interessenkonflikte, sondern sind letztendlich nur am Interesse der Anleihegläubiger orientiert. Haben hier mittlerweile 18 Investoren und verfügen doch über einen Kundenkreis bisher im schweizerischen und deutschsprachigen Raum, der mit verwalteten Vermögen von über 250 Milliarden uns auch einen guten Einblick in vielfältige Situationen, sowohl bei den Produkten als eben auch bei den Bedürfnissen der Investoren erlaubt. Lassen Sie uns anfangen. Was hat der Bundesverband Deutscher Banken da getan? Wir haben im Juli 2016 schon kritisiert, dass die großen Leistungsversprechen, die seitens des Bundesverbandes der Deutschen Banken bzw. der dort vereinten privatrechtlich verfassten Kreditinstitute in Deutschland im Unterschied zu den Kreditgenossenschaften und zu den öffentlich-rechtlichen Banken, eigentlich der neuen wirtschaftlichen, politischen und vor allen Dingen auch bankenaufsichtsrechtlichen Realität nicht gerecht werden und in dieser Form verantwortungsvoll nicht gehalten werden können. Insofern ist die Entscheidung, die der BDB am vergangenen Freitag verkündet hat, auch keine Überraschung. Im Gegenteil, aus unserer Sicht muss man sagen, sie ist sinnvoll, sie ist überfällig und sie ist vor allen Dingen auch ausgewogen und fair, indem sie den berechtigten Interessen eben der Gläubiger Rechnung trägt und nicht Erwartungen, die man in der Vergangenheit hegen durfte, von heute auf morgen vollkommen umstößt. Die wichtigen Punkte sind, dass sicherlich für die öffentliche Hand, also Bund, Länder und Gemeinden, aber auch bestimmte Wertpapierfirmen und Finanzinstitute die freiwillige Einlagensicherung ab dem 1. Oktober 2017 ersatzlos entfällt. Unter Wertpapierfirmen, Finanzinstitute sind sicherlich auch Unternehmen zu fassen nach den einschlägigen Legaldefinitionen, die für Unternehmen mit Schwerpunkt in der Corporate Finance Beratung gelten, die mit Schwerpunkt in der Portfolioverwaltung gelten, sodass man sagen kann, dass halbwegs alles, was öffentlicher Hand ist oder öffentlicher Hand nahestehend, bis auf weitere detaillierte Kenntnisse, die noch kommen mögen, erst einmal von der freiwilligen Einlagensicherung nicht mehr profitieren wird, außer eben in dem Rahmen, wie Bestandsschutz besteht. Der zweite wichtige Punkt ist, dass Unternehmen, Versicherungen, Versorgungswerke oder Kapitalsammelstellen, die denen materiell ähnlich anzusehen sind, ab dem 1. Oktober 2017 auch nicht länger als schutzwürdig angesehen werden, sofern Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen deutscher Banken aus dem BDB betroffen sind. Das ist natürlich schon ein gravierender Einschnitt, weil das doch ein ganz erhebliches Volumen ist. Wir schätzen das auf ungefähr 160 Milliarden Euro. Und ich vermute, dass viele von Ihnen in substanziellem Umfang diese Instrumente halten. Hier stellt sich in der Tat die Frage, wie man mit Blick auf den Bestand, aber auch mit Blick auf künftige Neuangebote verfahren soll. Bestandsschutz, ganz wichtig, wird hier für alles gewährt, was vor dem 1. Oktober 2017 erworben wird. Das heißt, was Sie heute in den Büchern haben und was Sie im nächsten guten Halbjahr noch kaufen, wird noch weiter profitieren. Danach allerdings sind sie auf die intrinsische Bonität, die eigenständige Kreditwürdigkeit der Banken alleine angewiesen. Ein weiterer wichtiger Punkt für Sie als Anleger ist, dass wir künftig eine Laufzeitbeschränkung haben. Ihre Zahlungsverkehrskonten werden von diesen Neuregelungen nicht betroffen sein. Gleichwohl lohnt auch hier im Rahmen einer allgemeinen Kreditanalyse der Blick darauf, welche Gelder bei welchen Banken durch die Konten gehen. Alles andere, was Laufzeiten von mehr als 18 Monaten aufweist, wird ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr geschützt sein. Hier gilt wiederum der Bestandsschutz für Einlagen, die bis dahin fällig werden. Aber alles, was dann über 18 Monate als Termingeld etwa hinausgeht, wird wiederum aus der freiwilligen Einlagensicherung genommen. Was aus unserer Sicht zentral zu sehen ist, auch heute schon und in Zukunft noch viel mehr, soll die Schutzwirkung der freiwilligen Einlagensicherung ja nur die treffen, die wirklich auch des Schutzes, der Unterstützung bedürfen, die eben nicht aus eigener Kenntnis, Analyse und Urteil vornehmen können. Im Kern heißt das, Sie haben weder als Bank noch als Kunde einer Bank heute und in Zukunft einen Rechtsanspruch auf Unterstützung. Die Tatsache, dass der Einlagensicherungsfonds, der freiwillige Einlagensicherungsfonds der Banken bisher auch in den meisten oder in allen Fällen gezahlt hat, ob Düsseldorfer Hypothekenbank, ob Maple Bank, ob Lehman, hat insofern ein gewisses Vertrauen geschaffen, aber es bleibt gleichwohl eine Einzelfallentscheidung und Sie sollten klar sehen, dass nur weil in der Vergangenheit in all diesen Fällen geleistet wurde, das nicht automatisch impliziert, dass das auch so in der Zukunft bleiben muss. Wir haben gesagt, es besteht Handlungsbedarf seitens der privaten Banken. Sie haben wahrgenommen, dass die Aufsicht ihre Kapitalanforderungen immer weiter verschärft hat. Und damit ist natürlich bei den Banken mehr und mehr Eigenkapital in den Büchern. Heißt in der heutigen, bisherigen Logik der freiwilligen Einlagensicherung, dass im Grunde genommen auch die Ansprüche der potenziell Begünstigten immer größer werden. Und das ist natürlich auf Dauer keine tragfähige Situation, denn einerseits müssen die Banken in diesem Tiefzinsumfeld um jeden Euroertrag kämpfen, versuchen auf der Kostenseite händeringend ihre Belastung runterzubringen und können dann nicht eben hier für diesen Zweck der Einlagensicherungsfonds ohne Ende Geld verwenden. Mein Kollege Thorsten Kropf wird Ihnen jetzt die Grundzüge skizzieren, die aus regulatorischer Sicht dafür sprechen, dass der BDB diese Änderung so vorgeschlagen hat.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Thorsten Kropf. Ich versuche jetzt ein bisschen Aussichtsgeschichte der letzten 8 Jahre innerhalb von einer Minute, irgendwie 2 Minuten kurz darzustellen. Kurz im Hintergrund. Nach der Finanzkrise haben sich die Staaten gesagt, ein weiteres Mal wollen wir nicht in die Situation kommen, dass wir Banken mit Kapitalerhöhungen oder staatlichen Garantien retten müssen. Dann ist denen eingefallen, dass man gesagt hat, okay, dafür brauchen wir ein Instrumentarium, das uns eben ermöglicht, eine Bank nicht in die normale Insolvenz zu schicken und das Instrumentarium auch die Gläubiger an einer Restrukturierung zu beteiligen. Stichworte, die Sie sicherlich gehört haben, ist einmal die europäische Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten, die sogenannte BRRD im Englischen, oder das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das SAG in Deutschland, das zum 1. Januar 2015 gilt. Zum Instrument des Bail-in, das heißt also der Herabsetzung des Nominalbetrags einer Forderung bzw. der Umwandlung von diesem Fremdkapital in Eigenkapital, das ist seit dem 1. Januar 2016 in Deutschland schon möglich. Aber wenn ich als Staat oder als Aufsicht, besser gesagt, eine sinnvolle oder eine Abwicklung durch Gläubigerbeteiligung durchführen will, muss ich 2 Sachen sicherstellen. Ich muss einmal sicherstellen, dass ich genügend Material habe, was ich denn auch sogenannt Bail-in, also umformen kann oder herunterschreiben kann. Und ich muss eine klare Gläubigerhierarchie haben. Die Stichworte, die sich hinter diesen 2 wichtigen Forderungen verbinden und die Sie sicherlich auch schon in der letzten Zeit häufiger gehört haben, ist einmal die Total Loss Absorbing Capacity, TLAC, Verlustabsorptionsfähigkeit und im europäischen Raum vor allen Dingen diese MRL, also die Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die Banken haben müssen. Also was steckt dahinter? 2 Begriffe, eine Idee, es muss genügend Material da sein, um im Fall einer Sanierung oder Abwicklung einer Bank die Funktion sicherzustellen der Bank und um das zu tun, sie wieder zu rekapitalisieren, wenn die Verluste das Kapital verbraucht haben. Und dieses Material, also diese Verbindlichkeiten, die dazu benutzt werden können, da hat sich der deutsche Gesetzgeber eine in Europa einzigartige oder ungewöhnliche Lösung einfallen lassen. Er hat im Grunde genommen von Tag 1, also präzise gesagt vom 1. Januar 2017, eine klare Gläubigerhierarchie gesetzlich verankert, die sagt, dass eben Gläubiger von normalen Inhaber- und Namensschuldverschreibungen und Schuldscheinen erst nach allen anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten befriedigt werden. Das heißt also, vom Tag 1 ist zum Beispiel eine deutsche Bank, die ja TILAC, also fähig sein muss, ist sie im Grunde genommen auch vom Tag 1 TILAC fähig, weil sie ihre gesamten normalen, also nicht strukturierten Inhaber- und Namensschuldverschreibungen und Schuldscheine als Material zur Verfügung stellen könnte, um sich zu rekapitalisieren in einem Fall eines Bail-in. Nun, diese neue Gläubigerhierarchie bedeutet, dass bei jedem Bail-in per Gesetz die Einlagensicherung dabei ist. Also als jemand, der dann seine Gläubiger, wenn er dann sein Zahlungsversprechen einhalten will, entschädigen muss. Das heißt also, in der Hierarchie, wenn eine Bank ihr Kapital verbraucht hat durch Verluste, sie soll rekapitalisiert werden, es werden Verbindlichkeiten gesucht, die heruntergeschrieben werden, dann geht man zuerst an die Inhaberschuldverschreibung, Namensschuldverschreibung, Schuldscheine. Das heißt also, dass diese hohen Zahlungsversprechen, die die freiwillige Einlagensicherung immer schon gegeben hat, jetzt im theoretischen Fall bei jedem Bail-in immer dabei sind, also geschädigt werden. Es macht nun keinen Sinn, wenn man sieht, die hohen Versprechen, Zahlungsversprechen der Einlagensicherung und die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder die gesetzliche Lage, dass sie immer dabei sind beim Bail-in, zusammen, diese Parallelität macht keinen Sinn mehr, weil ich als Staat ja nicht mich hinstellen kann und sagen, die Bank wird nicht gestützt, es wird ein Bail-in stattfinden. Es findet der Bail-in statt, aber dann ist die Einlagensicherung, wir erinnern uns, es war ja schon der Fall, Bankhaus Lehman, damals wurde durch SOFIN die freiwillige Einlagensicherung mit einer Garantie unterstützt von über 6 Milliarden. Und dann unterstütze ich nicht die Bank, aber ich unterstütze die Einlagensicherung. Diese Parallelität oder diese Situation würde keinen Sinn machen, politisch und auch ökonomisch nicht. Und da man wahrscheinlich vermeiden möchte, dass diese Einlagensicherung dann in diese Situation käme, hat man, und wie mein Kollege Herr Versondert ja schon gesagt hat, positiv vorab schon gesagt, wir müssen uns hier der neuen aufsichtsrechtlichen Welt anpassen und sagen, diese Zahlungsversprechen in diesem Volumen können wir mit der neuen Logik einfach nicht mehr durchhalten und hat sie damit dann jetzt angekündigt, eben auch zu reformieren.
Was das jetzt praktisch für Sie konsequent an Konsequenzen mit sich bringt, hängt natürlich wesentlich davon ab, wie es um die Bonität der betroffenen Banken bestellt ist. Wir erwarten einerseits eben Veränderungen im Refinanzierungsverhalten und andererseits eben auch Änderungen im Anlageverhalten der Investoren, denn Sie und viele andere können natürlich nicht wie in der Vergangenheit so ohne weiteres darauf vertrauen, dass diese Einlagensicherung dann schon irgendwann und immer auch rechtzeitig und in voller Höhe eintreten wird. Wenn wir uns also vor Augen führen, die Bonität der kleinen, der mittleren und größeren deutschen Banken, die wir hier uns regelmäßig anschauen, und Herr Dorstenkopf und ich haben jetzt gemeinsam über 40 Jahre und dementsprechend graue Haare von der Betrachtung und Analyse deutscher und anderer Banken, dann muss man klar sagen, dann reicht das Spektrum von Banken, die wir als sehr gut, sehr sorgfältig und mit Augenmaß geführt betrachten und von ordentlicher, guter Bonität, also Banken, die man irgendwo im Single-A, Doppel-A-Bereich einstufen würde, bis zu Banken im Doppel-B oder auch Single-B-Bereich, wo wir unseren Kunden klar empfehlen, Bestände abzubauen, gerade weil eben die Refinanzierungsfähigkeit der einen oder anderen Bank aus verschiedenen Gründen absehbar in Frage steht. Und das heißt, dass Sie sich im Grunde genommen sinnvollerweise schon für den Bestand, aber ganz sicher für Neugeschäft in einem ersten Schritt wirklich fragen müssen, wie Sie die einzelnen Schuldner bewerten. Für manche, wenn Sie Ratingagentur-Einstufungen haben, bei dem einen oder anderen wird Ihnen der Broker noch etwas sagen können. Ansonsten müssen Sie schauen, dass Sie sich Ihr eigenes Urteil auf Basis der veröffentlichten Finanzinformationen bilden. Ist nicht immer einfach, muss man klar sehen. Insofern wird das sicherlich erstmal in einer gewissen Übergangsphase dazu führen, dass seitens der emittierenden Banken wie auch seitens der Investoren größere Verunsicherung herrscht hinsichtlich dessen, was man als Bank im Markt noch an Namensschuldverschreibungen, an Schuldscheindarlehen oder auch an anderen Instrumenten unterbringen kann. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die eine oder andere mittelgroße Bank tendenziell auch eher auf das Anleiheformat umsteigt. Aber letztendlich wird bei vielen kleineren und mittleren Banken es einfach so sein, dass die Flexibilität wie auch einfach die Größe der Schuldscheine, der Namensschuldverschreibung weiterhin so ist, dass das die bevorzugte Alternative sein wird, allzumal Sie und die Banken sich ja auch aus zum Teil sehr langjährigen Geschäftsbeziehungen kennen werden. Entscheidend ist also dann, dass die Bank wirklich von der Bonität, von der Adäquanz, von der Zeitnähe, von der Vollständigkeit ihrer Finanz- und Risikoberichterstattung es Ihnen erlaubt, sich da wirklich ein Urteil zu bilden, sodass Sie hinterher sagen, guten Gewissens, da können wir auch in Zukunft weiter beibleiben, auch wenn wir eben nicht mehr auf die freiwillige Einlagensicherung setzen können. Aber wichtig eben immer im Hinterkopf zu halten, die freiwillige Einlagensicherung bleibt. Insofern bleiben auch die Beiträge, die die einzelnen Banken zu zahlen haben, aber eben nur noch für die Kleinanleger und für alles andere nur noch unter massiven Einschränkungen und Vorbehalten. Was das Refinanzierungsverhalten der Banken angeht, viele werden versuchen, sie zu gewinnen, ohne allzu viel zusätzliche Transparenz zu bieten. Was wir beobachten, ist doch immer wieder, dass viele der mittleren und kleineren Banken noch nicht wirklich den Wandel der Zeit verinnerlicht haben und in ihrer Finanz- und Risikoberichterstattung sehr offen auf Investoren zugehen. Das fängt damit an, dass man einmal im Jahr nur Bericht erstattet, dass konsolidierte Zahlenwerke mitunter nicht wirklich vollständig vorliegen und andere Kritikpunkte. Wenn Sie also da irgendwann mal Fragen haben, sprechen Sie uns an. Sie finden auf unserer Internetseite i-cv.ch Beispiele unserer Analysetätigkeit. Sie können auch gerne Herrn Christian Fischer, einen unserer Partner, oder eben Herrn Dorsten-Kropf oder mich ansprechen, wenn Sie Fragen haben zu einzelnen Namen, zu einzelnen Beständen. Und dann werden wir Ihnen sicherlich in der einen oder anderen Form da weiterhelfen können. Nur sollten Sie klar sehen, das ist jetzt eine Zäsur, die den deutschen Bankenmarkt mittellängerfristig sehr erheblich verändern kann. In welcher Form das geschehen wird, ist sehr schwer abzuschätzen, aber klar ist, dass natürlich hier mit diesen Änderungen eben die nicht nur die exorbitanten Leistungsversprechen wegfallen, sondern im Grunde genommen auch die Subventionierung von Banken mit anfälligem Geschäftsmodell oder schwacher Bonität absehbar ausläuft. Und das heißt im Ergebnis, dass damit natürlich auch längerfristig der Strukturwandel, also die Anpassung von Kapazitäten, der Abbau von Kapazitäten auf die eine oder andere Art und Weise erleichtert wird. Das ist, wie gesagt, sinnvoll und überfällig und wir müssen jetzt einfach abwarten. Am 5. April diesen Jahres wird die Delegiertenversammlung des Bundesverbandes Deutscher Banken endgültig entscheiden. Da mag sich dann zeigen, dass es noch die ein oder andere Änderung gibt. Wir werden aus unserer Perspektive und ich denke, Herr Vollstich, aus Perspektive von Investor Partners weiter eng verfolgen, wie sich die Dinge entwickeln. Da mag es noch Änderungen geben und ich denke, bei gegebener Zeit und Gelegenheit können wir dann gerne auch nochmal darüber informieren. Mit diesen Worten würde ich enden und Herrn Faulstich die weitere Moderierung übergeben.
Vielen Dank, Herr Versondert. Vielen Dank, Herr Kropf. Ja, bevor wir gleich vielleicht in die Fragerunde dann übergehen, vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite, weil als ich das Ende letzter Woche so gesehen habe und auch gehört habe im Rahmen der Bekanntgabe des BTB, war natürlich sofort die Überlegung, inwieweit machen sich jetzt unsere Kunden diesbezüglich Gedanken, weil einigen unserer Kundengruppen, die wir betreuen an der Stelle, wie beispielsweise Versicherungen oder auch ohne Frage ganz eindeutige professionelle Marktteilnehmer, dürfte das ganz klar sein, aber man hat gesehen, dass seitens BDB auch solche Kundengruppen wie beispielsweise berufsständische Versorgungswerke, aber auch Kunden aus dem Bereich des AKA, also kirchliche und kommunale Zusatzversorgungskassen, dort ganz klar aufgenommen worden sind als professionelle Marktteilnehmer, die letztendlich dann zukünftig ab dem 1.10.2017 nicht mehr unter die freiwillige Einlagensicherung fallen. Und in dem Bereich werden auch die, nennen wir sie einfach mal, die semiprofessionellen Kapitalmarktteilnehmer auch aus dem Bereich der FGB-regulierten Kunden unter diese Regelung fallen. Ob das jetzt kassenärztliche, kassenzahnärztliche Vereinigungen sind, Sozialversicherungsträger, Krankenkassen, aber auch Unfallkassen, sodass diese Veränderung, wie schon genannt worden ist, eine deutliche Zäsur im deutschen Bankenmarkt darstellt. Also von daher ist es tatsächlich eine Thematik, wo sich jeder eigentlich jetzt der Thematik annehmen muss. Und es werden sicherlich bei der gleichen Fragestellung unterschiedliche Antworten geben, in was für einem Umfang man jetzt nur darauf antwortet und wie man letztendlich auch organisatorisch darauf dann reagieren mag.
Gibt es? Ich darf da nochmal kurz Ihre Bemerkung aufgreifen. Und zu unseren Kunden gehören ja auch typischerweise Pensionskassen, Versorgungswerke, Versicherungen, Industriestiftungen, Family Offices. Und die sehen natürlich alle, wie viele der Teilnehmer heute auch, dass viele Risiken bei allen Unterschieden im Detail preislich sehr homogen behandelt werden. Eine adäquate Differenzierung nach der Bonität findet ja im Grunde genommen kaum noch statt. Und das heißt praktisch schon, dass man im Grunde genommen sich klar auf die guten Risiken konzentrieren sollte. Denn wenn man schon nicht zusätzlich kompensiert wird, dann hat es natürlich erst recht keinen Anreiz, in die schlechteren Risiken reinzugehen. Und wer jetzt vor der Frage steht, ich bin bisher stark in Banknamensschuldverschreibungen, Bankschuldscheindarlehen engagiert, kommen Corporates oder andere Alternativen in Betracht, muss man sich halt sehr sorgsam auch überlegen mit Blick auf Kapitalverbrauch, mit Blick auf andere Risiken etc. Aber wie gesagt, wenn Sie da Fragen haben, gerne.
Absolut. Also man kann eigentlich festhalten, dass mit dieser Veränderung der Reform eigentlich das Stichwort Free Lunch eigentlich der Vergangenheit angehört. Und dass man sich auf jeden Fall vernünftig und verantwortungsvoll mit den Themen zukünftig in diesem Segment beschäftigen muss. Und wir alle wissen, dass dieses Segment halt einen extrem großen Teil ihrer Asset Allocation ausmacht. Genug der Ausführung von unserer Seite. Ich würde jetzt gerne in die Frage-Antwort-Runde geben. Wenn es eine Frage aus Ihrer Seite gibt, dafür würde ich jetzt die Moderatorin noch einmal bitten, die Leitung freizuschalten.
Sehr gerne, vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern 2. Für Ihre Fragen drücken Sie jetzt bitte Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Der erste Fragesteller ist Herr Frank Stober. Herr Stober, Ihre Frage bitte.
Ja, schönen Tag. Wir haben jetzt über die privaten Banken gesprochen. Es gibt natürlich auch noch die Einlagensicherung bei den öffentlichen Banken bzw. bei den Sparkassen und den Volks- und Raiffeisenbanken. Das ist zwar ein anderes System, da versuchen wir erst die Banken gar nicht pleite gehen zu lassen. Glauben Sie, dass da auch demnächst eine ähnliche Änderung zu erwarten ist? Oder sagt man, das ist ein ganz anderes System, da wird sich in der nächsten Zeit voraussichtlich auch nichts ändern?
Also die Antwort ist zweigeteilt, wie auch die beiden Gruppen. Die Genossenschaften werden sicherlich gut daran tun, an ihrer bisherigen Praxis der Institutssicherung festzuhalten. Die DZ-Bank hat den Primärgenossenschaften sicherlich über die Jahre immer wieder auch erheblichen pekuniären Schmerz zugefügt. Aber letztendlich geht es für die Primärgenossenschaften, die Volks- und Raiffeisenbanken, die PSD-Banken, die Sparda-Banken, APO-Bank etc., wie eben auch die großen Produktlieferanten, R&V-Versicherungen, Bausparkasse, Schwäbisch Hall, ja darum, die zentrale Versorgung mit Dienstleistungen, mit Produkten, mit Prozessen sicherzustellen. Und soweit wie die Konsolidierung im Genossenschaftssektor in Deutschland fortgeschritten ist, wäre es inkonsequent und unseres Erachtens auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, die Vorteile, die aus der heutigen Sicherungsstruktur für alle Mitglieder bestehen, aufzugeben. Muss man klar sehen, auch in den großen Fällen der jüngeren Vergangenheit, APO Bank etwa oder eben jetzt wieder DVB. Es kostet einiges, aber letztendlich kommt es allen auch zugute. Bei den Sparkassen werden sie, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie wir das erhoffen, am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche einen Artikel in der Börsenzeitung finden von uns. Da sieht das Thema etwas anders aus. Da gilt, dass für die Sparkassen es ähnlich wie für die Genossenschaften vollkommen sinnvoll ist, einander weiter zu unterstützen, sei es auf regionaler Basis, sei es auf nationaler Ebene, dass die Sparkassen da für andere Sparkassen einstehen. Wo wir einen Vorbehalt haben und sagen, den exorbitanten Leistungsversprechen der privaten Banken im BDB entsprechen ähnlich exorbitante Leistungsversprechen bei den Sparkassen, da geht es um die Frage, was kann eigentlich die Sparkassenorganisation sinnvoll leisten gegenüber den Landesbanken? Sollte sie da überhaupt etwas leisten? Oder sollte man nicht eher, wenn man die Beteiligungsverhältnisse sieht, sagen, die Sparkassen kontrollieren die Dekabank, die Sparkassen kontrollieren die Helaba, aber sind bei allen anderen Landesbanken nur Minderheitsbeteiligte, ohne strategische Führung, ohne allzu echte effektive Kontrolle. Warum sollten sie dann die ganzen Risiken tragen? Und da ist es aus unserer Sicht schon mittelfristig denkbar, dass auf diesen ersten wichtigen, richtigen Schritt der privaten Banken, die Sparkassen, wenn auch mit Mühe, mit einem zweiten Schritt folgen. Die Sparkassen müssten sich vom fremden Joch befreien, so wie die privaten Banken sich letztendlich von dem selbst auferlegten Joch befreit haben. Aber bis das soweit ist, wird noch einiges an Wasser den Rhein runterfließen.
Herr Stober, beantwortet das Ihre Frage?
Ja, wunderbar, vielen Dank soweit.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte nochmals Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur.
Wahrscheinlich haben wir mit der Tatsache, dass wir die Ankündigung gemacht haben, dass der heutige Call aufgezeichnet wird, Sie dann dort zu sehr verunsichert, dass Sie sich jetzt nicht melden. Ich würde vorschlagen, wenn es keine weiteren Fragen sind, dann ziehen wir das jetzt auch gar nicht künstlich in die Länge, sondern geben Ihnen die Möglichkeit, die bereits bekannten und etablierten Kontakte zu Investor Partners zu nutzen. Wir würden sehr gerne die Kontakte weiterherstellen zu Independent Credit View, wenn es von Ihrer Seite gewünscht, um genau das Dienstleistungsspektrum, Dienstleistungsangebot, wie von Herrn Versondert und auch von Herrn Kopf angeboten, letztendlich dort dann zu prüfen und gegebenenfalls auch in Anspruch zu nehmen. Erlauben Sie mir zum Abschluss noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir werden in den nächsten 14 Tagen das zweite Mehrwertmagazin von Investor Partners an Sie verteilen und werden auch als einen Punkt innerhalb des Mehrwertmagazins genau die Thematik zu TLAC und MRL aufnehmen, sodass wir auch in dem Segment einfach nochmal einen schriftlichen Hinweis geben, dass es dort Themen gibt. Und von daher kann man sagen, dass das Mehrwertmagazin aktueller denn je ist, was im Grunde auch diese veränderten politischen Rahmenbedingungen im Sinne der aufsichtsrechtlichen Themen, im Sinne der Einlagensicherung darstellt. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute dieser Konferenz teilgenommen haben. Hoffe, dass es ein Mehrwert gewesen ist auf Ihrer Seite. Und wenn es weitergehende Fragen gibt, wie gesagt, gerne in unsere Richtung. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und wir hören voneinander. Vielen Dank.
Vielen Dank von unserer Seite.
Vielen Dank an die Moderatoren und an alle Teilnehmer dieser Telefonkonferenz. Einen schönen Tag und auf Wiederhören.